Das bewegt mich auch im Blick auf meine Freiwilligen. Kann ich Ihnen das Evangelium so sagen, dass Sie es noch verstehen? Wie mit Worten der Kapitulation. Damals war das klar, heute wird mich jeder fragend anschauen. Kapitulation, Vollmeise. Wieder Berlin, wieder Zeltmission. Das war sicher ein Markenzeichen von Arno Pagel. Die Stadtmission hatte eine Zeltmissionsveranstaltung. Und er sollte am 17. Juni 1953 im Ostsektor über Jugendarbeit berichten vor einigen Leuten aus der Evangelischen Allianz. Am Abend vorher, 16. Juni, gab es schon Gerüchte, morgen gibt es Massenstreiks. Morgen ist Berlin in Wallung. Er hat es gehört, aber hat sich trotzdem auf den Weg gemacht, musste vom Westsektor in den Ostsektor, zum Alexanderplatz. Nicht viele waren gekommen an jenem 17. Juni. Schon auf der S-Bahn und zur S-Bahn überall Männer, Frauen mit Schildern, richtig aufgeheizte, aggressive Stimmung. Und dann war er am Veranstaltungsort, aber es waren nur wenige gekommen. Und es war auch keine Bereitschaft zum Zuhören. Alle waren aufgewühlt. Sie hörten wie draußen auf der Straße Sprechchöre. Haben abgebrochen. Er machte sich auf den Heimweg. Und schon das war spannend. Denn als er sich auf dem Heimweg befand, fielen plötzlich Schüsse. Er warf sich wie viele andere um ihn auf den Boden. Und dann, was die Füße hergegeben haben, endlich am Nachmittag war er wieder im Westsektor. In amerikanischer Besatzungszone. Und er holte tief Luft. Und er dachte, jetzt reicht's für heute. Aber da war noch ausgemacht. Mit den jungen Erzählern. Am Abend geht es in ein Flüchtlingslager. Dort sollte eine Veranstaltung für Flüchtlinge stattfinden, die damals aus den ostdeutschen Regionen über Berlin in den Westen kommen sollten. Und denen wollten sie Lieder singen. Diesen Männern und Frauen, die dort im Flüchtlingslager waren, wollten sie eine Freude machen. Denen wollten sie begegnen. Arno Pagel sagte, ist das euer Ernst? Das müssen wir doch heute ausfallen lassen. Nein, nein, was wir ausgemacht haben, das ziehen wir auch durch. Er wollte kneifen, aber die jungen Erzähler sind losgezogen. Er mit, konnte er nicht zurückbleiben. Und dann war es ein besonderer Abend. Er hatte ein Gespräch mit jemand aus Jena. Geflüchtet. Gott kannte er nicht. Ahnungslos. Nicht einmal ablehnend, einfach nur ahnungslos. Und jetzt saß er da, Berlin, vor dem Nichts, nicht wissend, wie es weitergeht. Und dann sagte er plötzlich, und sollte jetzt auf einmal Gott in mein Leben kommen? Und geht hier eine neue Tür auf, wo die Tür zu meinem alten Leben zugeht? Impuls, Christen mitten im Leben. Mitten in Präsidentschaftswahlen, in Vorbereitung zu Bundestagswahlen, mittendrin. So war es schon immer. In Flüchtlingssituationen. Christen als solche, die da teilhaben oder austeilen, im ganz, ganz positiven Sinne. So war das 1953. Freizeiten. Das war was ganz Besonderes. Ratzeburg. Am Ratzeburger See waren sie mit einer Freizeitgruppe. Und sie hatten eine Ruderbootfahrt für die ausgemacht, die schlecht zu Fuß waren. Die anderen gingen um den See. Es war irgendwo ein Café ausgemacht. Dort, man staune, sollte es Kakao und Streuselkuchen geben. Und das war eine Besonderheit. Das war aber Schwarzwälder hoch drei. Und die einen sind also gelaufen und zwei Jungs haben die Fußkranken gerudert. Die hatten richtig Muckis da drin. Also eingestiegen und dann losgerudert. Und irgendwann, mitten auf dem See, merken sie, das Boot läuft voll. Was keiner gesehen hat, das Boot war undicht. Dann haben sie angefangen zu schöpfen mit Schuhen, was irgendwie hergab, wo man schöpfen konnte, aber das Wasser drang schneller ein. Und schlagartig war klar, jetzt geht es ums Leben. Und da waren welche im Boot, die nicht schwimmen konnten. Und der Lothar, einer von den beiden Rudern, der konnte schwimmen. Und trotzdem sah er die, die nicht schwimmen konnten, und die Angst in ihren Gesichtern. Und dann hat er eine Stimme gehört. Nicht von denen, die mit dem Boot saßen. Und die sprach, was wäre, wenn du jetzt untergehen würdest? Wo würdest du die Ewigkeit zubringen? Und das hat diesen Ruderer, diesen schwimmenden jungen Mann, erschüttert in Mark und Bein. Wo wäre ich, wo wären die anderen, wenn jetzt das Ufer nicht mehr erreichbar wäre? Sie haben es geschafft. Sie haben alle mit letzter Kraft zurück ans Ufer gebracht. Aber damit war die Sache nicht erledigt. Kein lauter Jubel, keine riesige Begeisterung. Was sind wir doch für tolle Leute? Hätte ich mir auch vorstellen können, hätte heute gut passieren können. An diesem Abend war es still im Freizeitheim. Und die Mitarbeiter führten ein Gespräch nach dem anderen mit den jungen Leuten über diese Frage, wo würde ich die Ewigkeit zubringen? Dann war es Mitternacht. Arno Pagel war auf seinem Zimmer, dann klopft es. Herr Pagel, ich muss noch mit Ihnen sprechen. An der Tür stand der Lothar. Arno Pagel wollte ihn abwimmeln. Kann das nicht warten bis morgen? Nein, ich muss das heute noch klar machen, wo ich die Ewigkeit zubringe. Wenn ich heute diese Frage stelle in der Jugendarbeit, wo wirst du die Ewigkeit zubringen? Es wäre wie Arabisch oder irgendwas anderes wahrscheinlich. Ein Ton, der nicht mehr so verstanden würde. Vielleicht täusche ich mich auch. Damals war es was Besonderes, gar keine Frage. Nach dieser Freizeit war wirklich etwas los. War ein Aufbruch, ein geistlicher Aufbruch. Arno Pagel war viel in England, aber nicht nur in England, das wissen die Alten, er war überall auf der Welt. Und da war ein Coventry. Coventry, die Stadt, die als erstes von deutschen Fliegern zerstört wurde im Zweiten Weltkrieg. Und dann kam er in eine Kathedrale, zerstört. Und dann stand er an einer Wand, die noch übrig war. Da hing ein großes Kreuz und die Worte: Vater, vergib. Und daneben lag ein Stein von den Trümmern aus Kiel. Vater, vergib. Dann wurde er im Keller vom Propst dieser Kirche begrüßt mit den Worten: Lieber Bruder Pagel aus Deutschland, wir alle sagen willkommen, herzlich willkommen in Coventry. Diese grausige, schreckliche Nacht, die sie erlebt haben, werden sie nie mehr vergessen. Wie unsere Stadt in Schutt und Asche gelegt wurde. Wir haben Schrecklichstes erlebt. Aber Jahre später haben wir das Gleiche umgekehrt gemacht. Wir haben dich herzlich lieb. Du bist unser Bruder. Diese Kapelle gehört dir, wie sie uns gehört. Du bist hier zu Hause. 1954, 9 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Kontrastprogramm Norwegen. Es war eine EC-Konferenz in Norwegen. Es gab eine Pressekonferenz. Journalisten machten ein Foto. Darauf war ein Amerikaner, ein Engländer, ein Schotte und ein Deutscher. Am nächsten Tag kam der Pressebericht in der Zeitung. Es waren nur 3 drauf. Ein Amerikaner, ein Engländer und ein Schotte. Er, der Arno Pagel, war rausretuschiert. Wer sich ein bisschen mit Norwegen beschäftigt, der weiß etwas von dem, was dort deutsche Soldaten an verbrannter Erde hinterlassen haben. Ich weiß noch gut, wo ich so das erste Mal in Norwegen war, da lag es noch in der Luft, dass die Norweger sich sehr wohl daran erinnert haben, was da angerichtet wurde. Bruder Pagel, das ist Ihre Kirche, genauso wie es unsere Kirche ist. Vergebung, Versöhnung. Und dann war da noch eine Weltkonferenz in Washington, 1954. Dr. Polling, der damalige Weltbundpräsident, hielt die Schlussansprache. Und er machte einen Aufruf und fragte: Wer will heute sein Leben ganz in den Dienst Jesu stellen? Und plötzlich standen 14-Jährige auf dieser großen Halle und kamen nach vorne. Und der Dr. Polling sah seinen Enkel auf sich zukommen. Das wäre noch nicht weiter tragisch. Aber was dem Ganzen eben die besondere Note gab: Der Vater von diesem 14-Jährigen war Militärpfarrer gewesen und war dazu bestimmt, als Militärpfarrer mit nach Deutschland, also an die Westfront zu fahren. Und beim letzten Gespräch haben sich Vater und Sohn Polling unterhalten. Und der Sohn sagte: Vater, du darfst gerne dafür beten, dass ich wieder gesund zurückkomme. Ich habe meine Familie lieb, ich habe mein Land lieb, ich lebe gerne. Aber bete vor allem, dass ich meiner Verantwortung gerecht werde, Und wenn es schwer wird, dass ich meinen Glauben lebe. Und es war so, dass der Truppentransporter, dieses Schiff, vom Torpedo getroffen wurde, auf der Fahrt an die Westfront. 2000 Soldaten. Und dann gab es nicht genügend Schwimmwesten. Und vor allem nicht schnell genug. Und der Militärpfarrer, Kollegen, hatte eine Schwimmweste an. Und neben ihm war einer, der keine Schwimmweste hatte. Und dann hat er die Schwimmweste dem anderen, dem Ertrinkenden, übergeben. Drei seiner anderen Kollegen ebenso. Sie haben ihr Leben hergegeben, damit die vier leben konnten. Und jetzt kommt dieser 14-Jährige, der seinen Vater im Krieg verloren hatte und ist bereit, sein Leben Gott zu geben. Erlebnisse, Eindrücke, Erfahrungen. Weltbundtagung 1958. Sollte in Beirut sein. Musste abgesagt werden. Dann war Deutschland dran. Und dann sagten die Leute im Weltcouncil, es muss eine Tagung mit deutscher Prägung werden. Und wenn sie mit deutscher Prägung sein soll, dann muss es eine Tagung sein, wo es um die Bibel geht. Wenn es eine mit deutscher Prägung sein soll, dann muss es um die Bibel gehen. Nicht um Social Work, nicht um soziale Arbeit, nicht um irgendetwas, sondern das, was die Christen in Deutschland ausmacht. Wäre das heute noch typisch? Die Bibel als Zentrum. Und es war bei einer EC-Tagung in Siegen. Da stand da vorne und hat gepredigt. Und es war am Ende der Jugendveranstaltung. Und ein junger Mann sprach ihn an und sagte, damals EC-Tagung, Siegen, Sie haben gepredigt. Und Sie taten einen Satz, der hat mich in Mark und Bein getroffen. Du da an der Hobelbank, willst du nicht heute ganz dich für Gott, für Jesus hingeben? Und dann haben sie mit ihrer Hand auf mich gezeigt. Und ich war doch Schreiner. Und so habe ich meinen Schreinerberuf aufgegeben und die Hobelbank verlassen und bin auf die Missionsschule gegangen. Berufung heute? Auch da die Frage, wann ist der letzte junge Mensch aus Harthausen auf eine Bibelschule gegangen? Hat sich rufen lassen? Das bewegt mich nicht nur in Harthausen. Und wenn wir an den jungen Polling denken oder an den Großvater, würden wir unsere Enkel ziehen lassen? Würden wir unsere Kinder ziehen lassen? Wenn es ums Reich Gottes geht, Eindrücke, Erfahrungen, Impulse aus dem Leben von Arno Pagel, nachdenkenswert. Ich schließe mit dem Wort Gottes aus Hebräer 12. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns fordernd ist, und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens. Weil wir denn eine Wolke von Zeugen um uns haben, andere, die uns vorgelegt haben, die Spuren gelegt haben, diese Wolke von Zeugen. Schauen wir nach vorne, schauen wir nicht nur nach vorne, sondern auf Jesus, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Ich lade euch ein dazu, durch die Beispiele, die andere uns vorgelebt haben. Jesus im Blick.